Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Helmut Mattis hat mich freundlicherweise vorgestellt. Mein Name ist Annette Friese vom SCM Verlag. Ich bin sehr geehrt und freue mich, dass ich heute vor und zu Ihnen sprechen darf. Sie wundern sich vielleicht darüber, dass ich meinen Text vorlese. Das hat zwei Gründe, die quasi aus der gleichen Quelle entspringen. Denn die Quelle oder Grundannahme meinerseits ist, dass Worte Gewicht haben. Sie schaffen Wirklichkeit. Sie sind gefährlich und können verletzen. Deshalb gehe ich immer möglichst vorsichtig mit Ihnen um, wenn ich im Rahmen eines Gottesdienstes spreche oder eine Andacht halte. Ich muss ja in diesem Kontext davon ausgehen, dass Sie mir als Zuhörer gute Absichten unterstellen und mir vielleicht eher Glauben schenken, als Sie es andernorts machen, bei Worten, die Sie im Internet lesen oder an der Supermarktkasse hören. Ein Umfeld, in dem sich die Sprecherin auf Gott bezieht, wirkt möglicherweise doch vertrauenswürdiger als ein rein weltliches. Das bedeutet, ich muss besonders darauf achten, was ich sage, es zuvor gut abwägen, prüfen mit meinem Herz, Verstand und meiner Seele und mit meinem Gebet heiligen lassen, um Worte zu sagen, die Gott in diese Welt sagen möchte. Das ist eine große Verantwortung, immer wieder. Daher schreibe ich solche Worte vorher mit Bedacht auf und lese sie vor. Wahrhaftigkeit geht mir hier immer vor Entertainment. Bitte um Verzeihung. Der zweite Grund ist, dass in meiner geliebten, kleinen, feinen Heimatgemeinde in Essen, dem CVM Emotion, fast immer jede Predigt und jeder Text vorgelesen wird. Es ist die Tradition, in der ich lebe. Auch sie ist dem Respekt vor der Macht der Worte geschuldet. Ich vermute und hoffe, dass ich heute bei Ihnen, buchaffinen Menschen, damit auf Verständnis stoße. Denn wenn schon Worte Wirklichkeit erschaffen, was kann dann erst ein ganzes Buch? Bücher können die Welt verändern. Bücher können eine Seele ändern. Zu unserem Vorteil, aber auch zu unserem Nachteil. Unsere Berufe und Aufgaben rund um das Buch sind also bedeutend und entscheidend. Wir haben eine große Verantwortung. Und tatsächlich ist mein persönliches Leben von Worten, Texten und Büchern entscheidend geprägt und verändert worden. Davon möchte ich Ihnen heute Morgen etwas erzählen. Meine Eltern sind Christen und haben es mir sehr leicht gemacht, ihnen in dieser Tradition zu folgen. Einerseits, weil sie mir ihr Christsein sehr konsequent und lebendig vorlebten. Andererseits, weil sie mir sehr früh über Bücher und Lieder und das Hören von Worten in der Kirche Gott nahebrachten. Die Geschichten der Bibel sind mir so vertraut, weil ich sie schon als Kindergartenkind kennenlernte. Jesus von Nazareth bedeutete mir, seitdem ich denken kann, sehr viel. Ich lernte ihn als meinen besten Freund kennen, der mich bedingungslos liebt. Dieser Zugang ist es vielleicht, der mich immer davor bewahrt hat, Gott als einen strafenden Richter zu sehen. Denn Gott trägt für mich die Züge von Jesus, dem klugen, teilenden und heilenden Wanderprediger. Als ich später anfing, die Bibel selber zu lesen und sie auch ganz durchlas, war ich so sehr von Gottes Liebe überzeugt, dass mich weder ganz krasse Kriegsgeschichten aus dem Ersten Testament oder ganz harte Lehrworte aus den Briefen des Zweiten Testamentes schockieren konnten. Trotzdem verlor ich meine Beziehung zu Gott, die damals das wichtigste und zentrale Element meines Lebens geworden war. Der Verlust meiner Liebesbeziehung mit Jesus war gar nicht dramatisch, eher schleichend und alltäglich und auch nur einseitig, wie ich Jahrzehnte später feststellte. Doch eins nach dem anderen erklärt. Ich hatte angefangen, in einer anderen Stadt zu studieren und entdeckte ganz große, neue Geschichten, andere. Philosophien und Weltanschauungen. Das und der damit einhergehende Lebensstil, in dem Gott nicht so recht einen Platz hatte, verdrängte peu à peu den Glauben aus meinem Leben. In den folgenden Jahren habe ich sehr, sehr viele Bücher gelesen und alles an Wissen aufgesogen, was ich kriegen konnte. Das tue ich bis heute. Aber damals ging es mir nicht um die Entfaltung meiner Seele als ein Ebenbild Gottes, so wie das heute mein Lebensziel ist, sondern es ging um meine Karriere und um den Vergleich mit anderen Menschen. War ich so klug und so cool wie Sie? Wusste ich alles? Kannte ich jeden Autor und jede neue These? Es ging nicht darum, die Welt und ihre Not zu begreifen, um darin helfend zu handeln, sondern nur um mich und um mein Ansehen. Ich habe damit komplett Schiffbruch erlitten. Mein Leben ist mit allem, was ich so hatte, zerbrochen. Es war eine sehr scheußliche Zeit. Besonders schlimm war, dass ich dabei gar nicht mehr beten konnte, denn Gott war so fern und unwirklich, ich wusste nicht, wie ich ihn hätte anreden sollen. Ich war so verloren und ich könnte heute noch um mich weinen, so mies ging es mir über Jahre. Klassischerweise gab es aber auch einen Wendepunkt in meinem Leben. Ich sehnte mich so sehr nach Frieden, Ruhe, Heilung und nach selbstbestimmtem Leben. Zahllose Bücher, Ratgeber, Romane, Gedichtbände habe ich dazu gelesen. Christliche, buddhistische, psychologische, alles Mögliche, alles, was Hilfe versprach, las ich. Und tatsächlich fing damit mein Leben an, ein anderes zu werden. Ich begann an meiner Selbstheilung zu arbeiten, meinen eigenen Wert zu erkennen und in mir wachsen zu lassen. Gott war dabei allerdings noch nicht im Spiel. Ich glaube aber, ich spürte seine Nähe schon. Ich entdeckte jedenfalls eine Art spirituelle Leerstelle in meinem Leben. Der Platz, den Gott früher eingenommen hatte, war leer. Und eine Sehnsucht zog mich immer wieder an diesen Platz. Ich wollte diese Leere so gerne füllen. Ich habe mir dann sehr viel angesehen, angehört und durchgelesen. Fernöstliche Religionen, Sufismus, europäische Achtsamkeitsideen. Aber was mich dann wirklich fasziniert hat, war ein amerikanisches Buch. Sie ahnen es vielleicht, Die Hütte. Ich weiß, manch einer mag es nicht. Für mich ist es über jeden Zweifel erhaben, denn es führte mich zu Gott. Zu einem Gott voller Liebe und voller erstaunlicher Möglichkeiten. Das wollte ich auch. Das wollte ich sich in meinem Leben entfalten sehen. Und seitdem bin ich dahinterher, dass mein Leben sich so entfaltet, wie es soll. Eben werden wir ein Ebenbild Gottes. Bücher sind so wichtig. Bücher können so viel. Mich hat ein Buch gerettet. Mich kann ein Buch immer eher überzeugen als eine flüchtig gesprochene Rede in einem übervollen Saal. Ein Buch muss standhalten. bei jedem Mal lesen neu. Im besten Fall zeigt es mir auch immer wieder neue Aspekte von sich selbst. Ich habe noch viele andere Bücher gefunden, die mich inspiriert haben, aus denen Gott zu mir gesprochen hat. Das waren nicht nur christliche Bücher. Gott spricht zu mir durch Gedichte von Else Lasker-Schüler und Jan Wagner, durch Romane von Thomas Mann und Safran Foer, durch Geschichten von Khalil Gibran, aber auch durch alte christliche Texte wie die von Teresa von Avila oder Meister Eckhart. Und das ist ja auch überhaupt nicht erstaunlich. Alles hier ist durchdrungen von Gott. Ohne ihn ist nichts, so denke ich. Er wählt, wo und wie und durch wen und was er spricht. Er kann alles für sich nutzen und zum Guten wenden. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und meine Einladung an Sie: Erwarten Sie Gott an unerwarteten Orten, damit er Ihnen unerwartete Dinge zeigt. So werden wir einzigartig und entfalten uns in unserer ganz eigenen, unverwechselbaren Schönheit, jede und jeder von uns. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch einen ganz eigenen, individuellen Beitrag für diese Welt leisten kann und muss, mit der sie oder er die Welt bereichert und komplettiert. Die Kreativität, die uns innewohnt, ist eine der göttlichen Eigenschaften, mit der wir Gott spiegeln, sein Ebenbild sind, schöpfende Geschöpfe. Ich persönlich denke, dass die Bibel noch nicht zu Ende geschrieben ist. Aber damit sie zwischen zwei Buchdeckel passt, musste man ja irgendwann mal Schluss machen. Was ist die Bibel denn? Sie ist eine Sammlung von Erzählungen über die Beziehungen zwischen Gott und seinen Menschen. Oft handeln diese Geschichten von ganz intimen Zweierbeziehungen. Gott und Adam, Gott und Kain, Gott und Sarah, Gott und Mose, Gott und Esther, Ruth, Samuel, David, Petrus, Johannes, Zachäus und so viele andere sind in der Bibel beschrieben. Was ist aber mit dem Buch Annette, mit dem Buch Helmut, mit dem Buch Hartmut, mit dem Buch Renate, mit dem Buch Winfried? Eure Geschichten mit Gott. Unsere Leben erzählen von unserer Beziehung mit Gott, ob wir wollen oder nicht. Wenn wir wollen, wird es allerdings meist schöner, reicher und liebevoller. Das habe ich so erfahren. Gott hat mich inspiriert, mein Leben anders zu leben als früher. Ich bemerke in meinem Beruf immer wieder, wie Gott Menschen dazu inspiriert, ganz fantastische Texte zu schreiben, die seinen Geist atmen. Ich möchte uns heute noch einmal darauf aufmerksam machen, dass Gott auch zwischen Buchseiten wohnen kann. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie ihn dort selber immer wieder finden, aber auch, dass Sie dies anderen mit Ihrer Arbeit, was immer das für eine ist, ermöglichen, weil Sie sich selbst inspirieren lassen von diesem wunderbaren, großen, liebevollen Schöpfergott. Amen.
Herzlichen Dank, dass wir so in Ihr Glaubensherz und Ihr Leben blicken durften. Es war sehr bewegend. Sie haben mir gesagt, erwarten Sie Gott an Orten, wo man ihn nicht erwartet. Das ist hier so ein Ort, wo man normalerweise Gott nicht erwartet, wo man vor 30 Jahren noch behauptete, es gibt ihn nicht. Wir erwarten ihn nicht nur hier, sondern wir erleben ihn hier auch. Das singen wir gleich in dem Lied »Gott ist gegenwärtig«. Und dann, Sie können auch schon hochkommen, wird uns Klaus Riebeseel etwas sagen, was ihn bestimmt in seinem Leben vom Wort Gottes her. Wir sehen hier das Bibelmobil. Seit Jahren schon ist es hier immer auf dieser Leseinsel oder nahe dieser Leseinsel. Und wir freuen uns darüber, dass man hier so volksmissionarisch wirkt. Und er hat dort mitgearbeitet und arbeitet heute auch noch mit, zusammen mit mehreren anderen, die jetzt auch unter uns sind. Vielleicht stehen Sie mal gerade auf, wer ist alles hier Bibelmobil-Mitarbeiter? Toll, eine Riesenmannschaft, junge, knackige Leute. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für Ihren Dienst. Und Klaus Riebeseel ist natürlich nicht nur Bibelmobil-Mitarbeiter, davon könnte man wahrscheinlich nicht leben und das Jahr hat ja auch mehr Tage, als die Buchmesse hat. Er ist hauptamtlich Dozent für Altes und Neues Testament am Theologischen Seminar Rheinland in dem schönen Westerwaldort Wilmersen. Das liegt bei Altenkirchen. Herzlich willkommen. Sie können schon hochkommen. Und wir singen Gott ist gegenwärtig.
Hat das Buch eine Zukunft? Ich glaube, wenn man so rumgeht, es gibt viele, viele Bücher. Ich habe viele Bücher im Reformationsjahr über Luther gesehen. Da hinten gibt es einen Stand regaleweise, 500 Jahre Reformation. Das Buch kann dieses Jahr, glaube ich, richtig gut verkauft werden. Was ist im nächsten? Und was im übernächsten? Alles hat seine Zeit. Und ich glaube, auch Bücher haben ihre Zeit. Und da muss man gucken, dass man mit der Zeit geht, damit man nicht mit der Zeit geht. Und viele Bücher, die es einmal gab, gibt es heute gar nicht mehr und kein Mensch kennt sie mehr. Manche Bücher aus der Antike kennen wir. Wir wissen, dass es sie einst gab, aber sie sind dahin. Nicht erhalten geblieben, nicht abgeschrieben, irgendwie verloren gegangen. Aber ein Buch ist aus der Antike als Sieger hervorgegangen, die Bibel. Vom Neuen Testament kennen wir etwa 5.000 bis 6.000 griechische Handschriften, die den Text der Bibel bezeugen. Das ist überragend. Obwohl es in Zeiten der Christenverfolgung ein Anliegen des römischen Staates war, das Christentum mitsamt der Bibel auszurotten. Es hat überlebt und die Bibel auch. Was ist das Geheimnis der Bibel? Was ist das Besondere? Die Predigt, die setzt ja genau da fort, wo Sie aufgehört haben, Frau Friese. Es passt ja richtig zusammen. Was ist das Geheimnis? Das Geheimnis hat etwas mit dem zu tun, der da durch die Bibel spricht. Ich möchte uns mal einen Vers vorlesen, 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Gott hat das Medium Buch erwählt, um zu den Menschen zu kommen, zu den Menschen zu sprechen. Also wenn es ein Buch gibt, das hier auf die Buchmesse gehört, ist das die Bibel. Das Buch schlechthin, und übrigens sind ja auch die Christen die Erfindung des Buches, des Kodex, ne? 16 Seiten, ein Bogen, nähen, binden, schneiden. Das hat man erfunden, weil man die ganzen einzelnen Bücher der Bibel zu einem Buch Gottes Wort zusammenfassen wollte. Das machen wir heute noch. Gebundene Bücher gehen, glaube ich, immer noch so. Das Buch redet, weil Gott redet. Gott spricht durch sein Wort. Das Wort ist lebendig. Ich habe die Geschichte des Bibelübersetzers Hermann Menge gelesen. Der war Rektor in Goslar an einem Gymnasium. Ein hervorragender Kenner der griechischen Sprache, hat ein Wörterbuch verfasst, das wird heute noch benutzt, zum Griechischen. Und er war Mitte, Ende 50 nicht mehr in der Lage, seinen Beruf auszuüben. Als Lehrer, als Rektor, er wurde in vorzeitigen Ruhestand versetzt. Er konnte nicht mehr. Und dann fing er an, in seiner Freizeit, als Rentner, mit der Bibelübersetzung, das Neue Testament zu übersetzen, ganz akribisch, ganz genau. Und über der Sprache ist ihm Gott begegnet. Und er wird so gepackt von dem Inhalt, dass er sich Christus zuwendet. War nur auch kein junger Spund mehr, da wechselt man nicht jeden Tag so seine Meinungen. Es war eine grundsätzliche Lebenswende. Und er übersetzt das Neue Testament, er revidiert es noch einmal, dann nimmt er sich das Alte Testament vor. Seine Frau sagte mal im Urlaub, mit dir kann man auch gar nicht wegfahren. Du bleibst ja doch nur auf dem Hotelzimmer, wir können doch wieder getrost nach Hause fahren, da kannst du weiterarbeiten. Das war seine Leidenschaft und er ist fast 100 geworden. Und als ihm, ich glaube er war 96 oder was, ein junger Mann besucht und sich verabschiedet, auf Wiedersehen im Himmel oder so ähnlich, sagt, Sie können nächstes Jahr nochmal wiederkommen, ich bin noch nicht fertig. Das Alte Testament muss auch noch fertig. Von der Botschaft der Bibel gepackt und verändert. Die Bibel ist lebendig. Und wenn Gott etwas sagt, dann ist das nützlich. Es ist lebendig und es ist nützlich. Und dieser Text hier zeigt einen vierfachen Nutzen auf. Es ist nützlich. Es gibt ja vieles, was man auch lassen könnte. In Paris gibt es ein Museum über die Wissenschaft, wo sie geirrt hat. Da kann man ganze Regale, ganze Bände, ganze Bibliotheken mit füllen mit den Irrtümern, die die Menschheit so zusammengestellt hat. Aber die Bibel ist nützlich. Nützlich zur Lehre. Was mich ja an diesem Vers so fasziniert ist, dass es eigentlich vom Alten Testament spricht. Schrift ist im Neuen Testament ein Fachbegriff für das Alte Testament. Das ist nützlich, dass wir was draus lernen. Was lernen wir denn da? Da lernen wir, wie Gott ist. So viel größer, als dass er in unsere Vorstellungswelt hineinpasst. So leidenschaftlich eifernd für sein Volk, aber auch eifersüchtig. So voller Barmherzigkeit und auch mal zornig. Der ist so lebendig, den kriegt man gar nicht in den Griff. Und so heilig, dass man sich kaum traut, ihm zu begegnen und wieder voller Liebe. Der lebendige Gott eben. Der lebendige Gott. Manche Christen fangen ja gerne mit dem Neuen Testament an und hören damit auf und geben die Antwort, ohne dass die Frage verstanden worden wäre, wer ist denn dieser Gott, zu dem wir kommen wollen? Und wer bin denn ich Mensch, dass ich das nötig habe, dass mir einer die Brücke baut zu Gott? Auch das lerne ich im Alten Testament. Der Mensch grandios, Ebenbild Gottes. Und grausam, Brudermörder. Lesen wir innerhalb weniger Blätter der Bibel. 1. Mose 1 bis 4. Da ist schon fast das ganze Problem gestellt. Wer ist denn der Mensch? Und es ist immer wieder frustrierend, wenn man manche Geschichten liest, wie es Leute am Ende vermasseln, was sie hätten gut machen können. Die Königebücher. Dann gibt es mir einen Stich ins Herz und dann frage ich mich, warum muss denn Israel so vor die Wand fahren? Weil die Menschen so sind, wie sie sind. Ich lerne etwas über Gott, über den Menschen. Nützlich zur Lehre, nützlich zur Zurechtweisung. Der Begriff, der hier gebraucht wird, wird im Gerichtssaal verwendet, um einen Angeklagten seiner Schuld zu überführen. Die Bibel überführt mich immer wieder. Es gibt Texte, da kriege ich rote Ohren, wenn ich die lese in der Bibel. Andere bleiben da ganz cool. Jakobus 3 ist so ein Abschnitt, da geht es ums Reden. Die Zunge, welch ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Es hat mich so geärgert, in den Sommer zu sehen, bei diesen großen Waldbränden, Kalifornien, Portugal, Brandstiftung. Wie kann man sowas machen? Menschenleben gefährden, Wald vernichten. Wie kann man sowas machen? Mache ich doch selber. Mit Worten, die können so viel bauen, aber die können auch so viel kaputt machen. Legt mir den Finger in die Wunde und zeigt mir, Achtung, hier, sei aufmerksam. Hält mir den Spiegel vor, das macht die Bibel auch. Also sie will mich nicht bloßstellen, sondern wiederherstellen. Das ist der dritte Nutzen zur Besserung, zur Wiederherstellung. In der Medizin bedeutet das das Einrenken eines Gliedes, ein Arm einrenken. Meine Schwester hat bei so einem Arzt gearbeitet, der es wunderbar konnte. Der hospitierte irgendwo in einem kleinen Städtchen, aber die Leute fuhren 100 Kilometer, um sich von ihm wieder einrenken zu lassen. Der konnte das. Das kann die Bibel auch. Die renkt mich wieder ein, stellt mich her. Und dann gibt es auch Texte, die bewegen mich zutiefst und rühren mich an. Für wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das hat mich schon als jungen Menschen tief berührt und heute, wenn ich drüber lehre, kriege ich immer fast noch feuchte Augen. Demnächst steht das wieder bei euch an. Jesaja 53. Die Bibel ist lebendig, weil Gott redet und die Bibel ist nützlich, weil Gott anders als ich nur Nützliches von sich gibt, was hilfreich ist. Eine große Ermutigung für Leute, die christliche Bücher geistlichen Inhalts verbreiten, weil Gott in Buchdeckeln wohnen kann. Weil Gott spricht durch Schrift, durch Bücher. Weil er es getan hat und weil er es heute tut. Große Ermutigung für sie. Auch eine große Ermutigung, einmal persönlich, in der stillen Stunde, wenn die Messe vorbei ist, sich die Bibel mal vorzuknöpfen und mal einfach drin zu lesen. Und diese Worte direkt auf sich wirken lassen. Ich lade Sie herzlich dazu ein. Gottes Segen. Amen.
Ganz herzlichen Dank. Sie haben uns Mut gemacht, weil Sie die Bibel groß gemacht haben, dass die unter uns, die ein bisschen bibelmüde geworden sind, sie wieder neu und mit anderen Augen vielleicht lesen. Sie haben uns deutlich gemacht, wenn eine Beziehung zu Christus irgendwie erkaltet, dann kann das auch wieder anders werden. Also wir haben großen Grund zu loben und deshalb singen wir jetzt gemeinsam das Lied Lobpreiset unseren Gott. das vorletzte Lied auf unserem Liederzettel. Wir wollen beten. Ich spreche ein Gebet zum Mitbeten und danach erheben wir uns zum Vater unser bitte. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag, für das Geschenk, hier frei und ungehindert auf dieser Messe wirken zu können. Das ist möglich, weil du uns das Geschenk der Wiedervereinigung gemacht hast. Lieber Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich, dass du unser Herr bist, an dem wir uns orientieren können, und unser Heiland, der uns heil machen möchte an Geist, Seele und Leib. Wir bitten dich für all die vielen Besucher, die heute kommen. Lass sie in der Fülle der Bücher auch die finden, die ihnen den Weg zum Glauben an dich weisen. Und schenke uns Kraft und die Weisheit, ihnen richtig zu begegnen. Amen. Wir wollen gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir setzen uns und singen als letztes Lied Geh unter der Gnade. Messegottesdienst ist beendet. Ich bedanke mich, dass Sie alle gekommen sind. Es sind noch einige sogar dazugekommen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für diesen Tag, fürs Einpacken nachher und für die Rückreise. Ich bedanke mich bei unseren Predigern, Frau Friese und Herrn Riedeseel, bei unseren Technikern, Frau Tauscher, die Musik gemacht hat. Herr Schweitzer hat alles organisiert, Herr Jaron hat verteilt auf der Messe, dass alle wissen, dass Gottesdienst ist. Vielen herzlichen Dank auch Herrn Pankau, der jetzt eine Meldung macht, die Sie gleich auf Facebook sehen können mit Bild von diesem Gottesdienst. Einen guten Tag.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.